Hallo, willkommen zurück, grüß euch. Hallöchen, und ich habe echt überlegt, was für tolle, sympathische und charismatische Grüße mir einfallen, um mich alle zu begrüßen zu einer weiteren Folge Daily Game, der Podcast. Aber ganz ehrlich, es ist halb zehn, nein, es ist 10 Uhr morgens. Ich bin heiser und müde, aber wir haben beschlossen, wir setzen uns ganz spontan an unsere Mikrofone, und mit wir meine ich unser absolut umwerfende, kompetente und über alle hinausragende Ari.
Hallihallo und schönen guten Morgen.
Unser allseits bereiter, stets motivierter, obwohl er nicht, naja, sein Gesicht ist doch nicht so ganz gleicher Meinung, aber seine Motivation ist definitiv vorhanden. Glatze Nummer 2, der Michi.
Moinsen.
Und ich, der sich gestern Abend um 22 Uhr seine Antwort vielleicht hätte besser überlegen sollen, euer Sinan. So. Wir haben wirklich sehr spontan beschlossen, lasst uns morgen an die Mikros gehen und Nostalgie Folge 2. Ja, ich habe ja so quasi in der letzten Folge gemahnt, so das könnte sich zu einem wiederkehrenden Segment entwickeln, und siehe da, es hat die Mitstreiter und innen taugt, es hat mir taugt. Wie es euch taugt hat, wissen wir nicht, weil ihr schreibt uns ja nicht, also schickt uns durchaus mal so ein bisschen Feedback, E-Mails und kommentiert unter Folgen auf wo auch immer. Facebook, Insta, YouTube, Podcast, Addict, völlig egal. Der Michi und die Ari werden es schon finden.
Genau. Und seien wir
Genau.
uns ehrlich, wir sind 80er-Kinder, somit haben wir sehr viele Serien im Gepäck.
Ja, also 2025 für die Folgen sind wir ausgesorgt, haben wir ausgesorgt.
For sure, mindestens.
Vor allem, ich finde es ja geil, dass ich weiß nicht wieso, aber wir schaffen es, obwohl wir nicht weit auseinander sind vom Alter her. Wir sind wirklich sehr dicht beieinander. Das ist eine Maximalspanne von 3 Jahren. Dass man Serien ausgraben, speziell ich anscheinend Serien ausgrabe, von denen ihr oder zumindest der Michi noch nie was gehört Nein,
hat.
das war jetzt wirklich so, what the fuck? Was ist das für eine Serie? Und dann, okay, wenn ich das Intro höre, kenne ich es bestimmt. No way, nein, kenne ich nicht. Was zum
Jetzt
Geier?
nicht, nicht. Ach.
Nein. Ich werd nachher revealen, womit ich Michi geschockt habe. Denn er hat uns jetzt gerade geschockt mit dem Erstveröffentlichungsdatum seiner Serie. Wir
Alter
alle haben sie
Schwede!
gesehen, aber ihr habt keine Ahnung gehabt, dass die
So
so alt
lang
ist.
echt nicht.
Das
Ja,
ist
ne,
wirklich. man dachte schon nach der Muppet Show, was kann er denn jetzt noch aus der Tüte ziehen, dass er Ja,
da wieder mal
wobei.
auf Platz 1 landet. Ja, ich war auch ein bisschen geschockt, Ja, du bist
aber
halt unser alter weißer Mann, es ist halt so.
ja, stimmt. Demnach muss ich mich auch sehr zusammenreißen, weil mir werden halt dann irgendwelche Kommentare nicht so leicht ziehen, ne? Der alte weiße Mann darf das nicht, ja.
Wollen wir
Ja,
wieder Intros abspielen?
mach mal.
Ja.
Die Ari schneidet die dann eh so zusammen, dass sie nicht wiedererkennbar sind.
Ja, sure. Ich oder
Ja,
Michi.
aber
Zurzeit eher
wieso?
Michi.
Wieso? Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some work to do now. La la la, und so, okay. Michi, Scooby-Dooby-Doo. Oder wie er heißt, Ruby-Ruby-Doo.
Genau der, ja. Wie gesagt, ich habe es geschafft, eine Serie zu finden, die doch noch älter ist als die Muppet Show, die ich aber ungefähr zur selben Zeit kennengelernt habe, so wie, glaube ich, wir alle, und zwar über diesen tollen Sender Cartoon Network, da
Ja.
immer die geile Ausrede war, ich lerne gerade Englisch, Mama, lass mich schauen. Ja, und da lief halt Scooby-Doo oder die komplette Hanna-Barbera Family, nennen wir es mal so, ja, rauf und runter. Gerade zu Anfang, Mitte der 90er. Und ja, hat sehr viel Eindruck bei vielen hinterlassen. Hanna-Barbera oder Hanna-Barbera kennen ja
Wann
viele
ich
von
diese
hören sagen.
Studios geliebt habe, egal wann auch immer dieses Logo am Bildschirm auftaucht ist, ich hab gewusst, jetzt kommt was Geiles.
Ja, es gab kaum was, was man nicht irgendwie kannte, geschaut hat oder kennengelernt hat. Und es sind ja auch die Flintstones, also die Familie Feuerstein, sind ja auch von der Hanna-Barbera, also nennen wir es Hanna-Barbera-Universum, ist, glaube ich, am einfachsten. Also es waren drin die Flintstones, die Jetsons, Scooby-Doo, über
Oh,
den wir gleich ein bisschen mehr erfahren werden, Yogi Bär,
die Schlümpfe sind Hanna-Barbera?
nein, Schlümpfe nicht.
Doch,
Schlümpfe waren die französische Abteilung
Die war noch einer Barbera. Sicher.
Ja, vielleicht haben sie es vertrieben, aber erfunden haben sie es nicht. Also, vielleicht liefen sie irgendwo unter dem Hanna-Barbera-Logo, aber die Smurfs waren, wie heißt denn
Das
jetzt?
wird sicher irgendwer da jetzt gar nur googeln können. Aber was das auch ein Barbera war und das nur wenig Leute kennen, Wacky Racers.
Nein, nein, die kennen halt, hey, komm,
Hey,
die kennen.
Wacky Racers.
Die waren ganz grandios. Es gab gerade, es waren dann
Tom
noch
und Jerry, Tom
diese
und Jerry war
Tom
Hanna
und Jerry war auch
Barbera.
von ihnen, ja. Also das
Oh
war
ja.
noch vor dieser ganzen Entwicklung von ja, den ganzen Serien, die man später kennen und lieben gelernt hat. Und ja, hat, glaube ich, bei vielen Eindruck hinterlassen. Also wie du gerade gesagt hast, es gab keine Serie, die man nicht irgendwie kannte. Also ist man, wie du richtig gesagt hast, man hat das Logo gesehen und hat gesagt, hey, jetzt wird's geil, jetzt für die nächsten 20 Minuten, oder waren es sogar länger, also ich glaube 20 bis 30 Minuten. Damals waren so Comic- und Zeichentrickserien ja doch noch etwas länger.
Du hast ja gleich mal die Erklärung geliefert, warum wir gerade diese Hanna-Barbera-Liga allesamt gut kennen. Du hast ja gesagt, du hast damals Englisch gelernt auf Cartoon Network. Witzigerweise, so habe auch ich sehr viel Englisch aufgeschnappt, ohne dass meine Eltern wussten. Aber das war ja bei Cartoon Network war immer so eine Abwechslung zwischen Hanna-Barbera und Warner Brothers. Diese zwei waren ja die Domänen auf Cartoon Network. Und dann zwischendurch hat es dann nur so Ausreißer gegeben, wo ich gerade nicht weiß, von welchen Studios die sind, so Cow and Chicken und diese ganz weirde Scheiße wie Cat Dog und so, wo ich
Ja,
sage,
Texas
das
Laboratory,
Dexter, ja.
Texas, ja.
Dexter,
Genau.
die sind ja dann irgendein anderes Studio.
Wie hat der Dude geheißen mit den Muskeln?
Johnny
Johnny
Bravo.
Bravo. Johnny
Johnny
Bravo.
Bravo. Hey there, hot sexy Mama.
Genau, das waren die Heroes von Cartoon Network. Ich überlege gerade, waren eigentlich, wir haben ja drüber geredet gestern ganz kurz, die Animaniacs und Pinky and the Brain waren aber nicht mehr Cartoon Network. Das war dann schon
Na,
normales
ja,
Programm,
die
glaube
sind
ich. Free TV,
erst
ja, ProSieben.
auf ProSieben wirklich auf meinem Radar auftaucht.
Genau, ja.
Animaniacs habe ich als Freakazoid. Das ist
Ja,
ja dann alles
ja.
dieselbe Warner Brothers Schiene.
Ja.
Genau,
Aber dazu
richtig.
kann man noch
Sicher, die kommen uns sicher auch noch.
nicht
Die kommen, an
vorgreifen.
denen kommen wir nicht vorbei.
Ja.
Also, ja. Hast du jetzt
Aber man kann schon sagen,
herausgefunden, ob die
also,
schlimm für Hanna-Barbera? Jetzt googelt's.
war
Ach so,
nicht.
du
Nein, siehst du,
redest.
da war noch was. Siehst du?
War du
Nicht.
redest weiter. Waren's nicht?
Okay. Ja, so. Von den Schlümpfen zurück, ja, Hanna-Barbera und Scooby-Doo, auf den wir uns heute etwas vertiefen wollen, oder ich
Doch,
zumindest.
doch, die
What?
Schlümpfe ist eine US-amerikanische Zeichentrick-Fernsehserie, die zwischen 1989 und 1989 von den Hanna-Barbera Studios für NBC produziert wurde.
Ja, für
Fuck
NBC
you.
produziert wurde.
Ja, aber von den Hanna-Barbera Studios. Für wen es produziert haben, ist mir wurscht. Hazelight Studios hat auch für EA Games It Takes Two produziert. Deswegen ist es trotzdem kein EA-Game.
Ja. Was du dir für Sachen merkst, ich habe nicht, die Schlümpfe sind doch nicht, das war auch doch die, kommen doch aus dem Französischen, ne? Und jetzt sind es nicht Belgien.
japanische Namen, der Belgier,
Belgien.
genau, Autor Pio. Und im Magazinsbüro sind die, das, ja, also ich kann mich nicht erinnern, dass es das Hanna-Barbera war. Ich meine, ja, wie gesagt, vielleicht haben es die dann ausgespielt, aber ich könnte mich auch nicht erinnern, dass die.
Produktion, oh ja, stimmt, Sepp International SA.
Okay.
Ja,
Die hatte ich schlau
echt
wie Schlumpf
nicht.
hat zugeschlagen.
Wurscht, Schlümpfe müssen wir sowieso auch einmal machen.
Okay. Ja, gut, wurde für das Fernsehen von Hanna-Barbera aufbereitet. Okay, nein, das hatte ich wirklich nicht am Schirm. Gut, lass mir den Punkt.
So,
aber
zurück
zurück
zur
zu Scooby-Doo.
Scooby-Gang.
Genau, zu Scooby-Gang. Ja, wie wir jetzt schon gehört haben, also 1969 gab es die erste Serie, die lief von 1969 bis 1970. Das war Scooby-Doo, Where Are You? Ich glaube, die kennt einfach jeder. Das war eine relativ kleine
Ja, da kann man jetzt nicht mal wirklich von Staffeln reden, weil damals gab es noch keine Staffeln. Du hattest einfach in dem Fall 25 Folgen und da ist mal die Story, also die Story, wenn man so weit gehen möchte, war immer recht easy. Man hatte die Mystery Gang, die aus Fred, Daphne, Velma, Shaggy und Scooby eben bestanden hat. Der geheimliche Star, aber in jeder Serie, egal, war natürlich die Mystery Machine, da müssen wir nicht drüber reden. Also, das ist, glaube ich, eines der Autos in der Film- und Seriengeschichte, wenn man das sieht, das ist genauso, wie wenn man Knight Rider sieht oder den Bus vom A-Team. Man weiß, worum es geht und ist genauso kultig wie die komplette Serie dazu. Also, und ja, auch so ein bisschen die Nebenbuhlerin zwischen Fred und Daphne, wenn wir uns ehrlich sind. Aber dazu vielleicht später mehr. Und das Konzept ist easy. Es sind Monster unter Anführungszeichen, die irgendwelche ja unheilvollen Geschehnisse in Gang setzen, sagen wir mal so, und im Laufe der Zeit stellt sich raus, nee, das sind eigentlich nur damals müssen verdammt gute Masken und Kostüme gewesen sein, weil es waren immer irgendwelche Dudes und Dudettes, die, keine Ahnung, es war der Nachbar vom Onkel, der erben wollte oder der das Grundstück wollte, weil irgendwas drauf. Also es war wirklich abstrus, wenn man genau drauf schaut, aber das war einfach auch das, was es ausgemacht hat, diese Leichtigkeit. Man wusste ganz genau, okay, am Ende, wer wird es sein? Man wusste fast schon, welcher Text gesagt wird. Und ja, also einfach grandios. Das hat sich halt einfach eingebrannt. Ich sage jetzt mal trotzdem für groß und klein, weil ich erinnere mich, mein Vater hat auch Spaß gehabt, durch die Serie mit mir anzuschauen. Also da hatten alle was davon. Ähnlich wie bei den Muppets. Und das war so ein bisschen der Siegeszug eigentlich. Wie gesagt, die Serie lief 69 bis 70 mit nur 25 Folgen und ist dann weiterentwickelt worden. Das lief dann eigentlich fast bis zu den 90ern durch mit Scooby-Doo. Es ist dann gefolgt worden von den New Scooby-Doo-Movies. Da haben sie die Formel ein bisschen abgeändert. Also es war immer noch so quasi Monster of the Week. Nach dem Motto, aber plötzlich war ein Gast saß dabei und jetzt nicht irgendwelche normalen Gast, sondern da hattest du plötzlich eine Folge mit Scooby-Doo, die gemeinsam mit Batman ein Monster gejagt haben. Oder wenn sie es dann wirklich abgedreht gemacht haben, dass sogar die Scooby-Gang Batman dabei geholfen hat, den Joker und den Pinguin aufzuhalten. Also wirklich großartige Unterhaltung für Nerds wie uns, sage ich jetzt einfach mal. Dann gab's eine
Es war ja
Entwicklung.
quasi Columbo für Kinder. Wir
Ja.
haben einmal versucht
Ja.
herauszufinden, wer es wirklich war.
Ich kann mich erinnern, ich habe mal versucht, bei einer Schularbeit eine Scooby-Doo-Story zu schreiben. Das ging nicht so gut aus. Aber es war einer der längsten Aufsätze, die ich in der Schule damals. Ja, egal. Wie gesagt, das war jetzt nicht. Ich hatte Spaß beim Schreiben, die Lehrerin nicht zum Lesen. Aber ja, die hat es wahrscheinlich nicht verstanden. Und ja, dann gab es eine kurzzeitige Entwicklung, über die sich bis heute die Fans relativ einig sind. Die Serie nannte sich A Pup Named Scooby-Doo. Und, nee, sorry, ich bin zu weit vorgesprungen. Also, die wirklich schlechte Entscheidung war die Einführung von Scrappy-Doo, dem kleinen Neffen,
Boah,
Cousin von Scooby-Doo. Ja,
Scrappy ist für mich der Atreus des Scooby-Doo-Universums.
Der Name sagt ja schon irgendwie Scrappy, du.
Ja,
Also,
scrap it, bitte.
ja, er kam nicht wirklich gut bei den Fans an, ist auch nach kurzer Zeit dann wieder quasi eingestellt worden als Serienfigur.
Der hat doch
Witzigerweise
sein
im.
eigenes Spin-off gekriegt, oder? Der Jimmy.
Es gab dann also sie haben ihn dann von der Hauptserie weggeschoben und es war dann irgendwie Scooby-Doo und die 13 Geister oder so. Und da, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, war da Scrappy-Doo, der mit einem Zauberer. Und verwechsel ich das jetzt gerade komplett? Egal, es gab so viele Spin-offs, dass dann irgendwie, ja, irgendwo haben sie dann abgelegt quasi und es hat ihn niemand wirklich vermisst. Witzigerweise in der Realverfilmung war ja dann, Spoiler-Alarm für Scooby-Doo, den ersten Realfilm aus 2002? So, zwei? Ja, 2002 war Scrappy-Doo der Bösewicht und
Können wir
hat
kurz, wo
einen.
du den Film erwähnst, können wir da bitte erwähnen, wie geil war bitte dieser Cast?
Ja,
Der Film
absolut.
selber war vielleicht nicht unbedingt der Traum, aber der Cast war perfekt.
Es war
Matthew
perfekt
Lillard, der
gecastet, ja.
beste Shaggy überhaupt.
Der hat ja dann auch nach dem Film haben sie ja dann noch Matthew Lillard genommen, der bis heute eigentlich, wenn es noch Scooby-Doo Zeichentrickserien in welcher Form auch immer gibt, synchronisiert der immer noch Shaggy. Ich glaube,
Voll
es gab
gut.
eine Ausnahme beim letzten Film, ich glaube, das Scoop, dieser CGI-Film, da gab es dann irgendwie rechtliche Geschichten, da wollten sie einen anderen haben, aber bei Serien, die ja immer noch produziert werden oder, ich sage mal, jährliche Direct-to-DVD gibt es nicht mehr, aber Direct-to-Streaming-Service gibt es fast jährlich immer noch oder alle paar Jahre neues Scooby-Doo-Abenteuer und da ist auch immer noch der Matthew Lillard, der ihn spricht und aus Scrubs, die Ukulele spielende Freundin von
Kate Micucci.
Ted, spricht die Velma.
Oh,
Und
das passt aber gut.
ja, das passt wirklich sehr gut und die machen dann wirklich einen fantastischen Job. Bis vor kurzem hat auch noch, ich glaube, ist es der Frank Welker gewesen, der den Fred gesprochen hat und den Scooby-Doo, der leider verstorben ist. Und ja, das ist halt einfach, da musst du einfach ein Mördercast dahinter haben. Das ist eine so kultige Gang im wahrsten Sinne. Ja, das war on the point gecastet. Aber gut, es war halt auch der James Gunn, der ja den Scooby-Doo, also die ersten beiden Scooby-Doo-Filme geschrieben hat und auch etwas Mitspracherecht hatte. Der wusste schon ein bisschen, was er tut. Und ja, also wie du richtig gesagt hast, war er gut? Ja, ich würde es eher auch ein bisschen trashig nennen, aber für Scooby-Doo-Fans hast du halt echt geniale Sachen gehabt. Scrappy als den Bösen hinzustellen im ersten Film, dann im zweiten Teil, der dann wirklich sehr auf die alte Serie einging, wo du dann sogar die Originalmonster hattest, auf die Bezug genommen wurde aus den Serien, die jeder kannte, vom Schwarzen Ritter über das Elektromonster, also wirklich super genial gemacht. Wie gesagt, Ernsthaftigkeit der Filme, hey, wir sprechen hier über die Verfilmung einer Zeichentrickserie aus den 70er Jahren mit einem sprechenden Hund. Also, ja, come on. Aber ja, wir waren eigentlich bei den, ja, eigentlich war ich in den 90ern, bin dann vorgesprungen zum Film. Scrappy-Doo scrappen wir jetzt einfach, über den brauchen wir gar nicht weiter viel reden. Es gab dann Ende der 80er, Anfang der 90er, den Versuch, diesen typischen Versuch, wir bringen jetzt die Scooby-Gang als Kinder und machen mit denen Abenteuern. Das war dann eben A Pup Named Scooby-Doo. Ja, war jetzt auch nicht so der Mega-Renner. Ja, ist passiert. Wie gesagt, in den 90ern ist dann etwas zurückgegangen und da gab es dann die ersten Direct-to-DVD-Filme. Aber einer der bekanntesten ist dann eh Scooby-Doo und Zombie Island, was bis heute der erste und nein, ich sage jetzt nicht der einzige, weil ich komme da noch zu etwas, wo es dann auch das erste Mal wirklich echte Monster unter Anführungszeichen im Rahmen der Serie gab. Und die Serie hat sich bis heute weiterentwickelt. Es gab dann Anfang der 2000er, 2000, mit dem Erfolg vom ersten Film, gab es dann auch What's New Scooby-Doo. Es war dann, ja, ich sage mal, sehr 90er, 2000er lastig rein schon von der Optik her. Sie haben es aber gut angepasst, war auch bei den Fans relativ beliebt. Simple Plan hat den Teamsong dazu geschrieben, die auch beim Soundtrack schon mitgemacht haben. Und es war das erste Mal, dass so die Charaktere, die ja vorher eher sehr oberflächlich waren, dann doch ein bisschen Charakterentwicklungen erfahren haben. Also, wie gesagt, es geht immer noch um einen entsprechenden Hund. Also, da darf man jetzt kein Shakespearean-Drama erwarten, aber im Vergleich zu den 70er Jahren war dann doch etwas Charakterentwicklung da. Und wie schon erwähnt, die zwei Filme gab es dann 2002 und 2004. Erst also nur Scooby-Doo und Scooby-Doo 2, die Monster sind los. Wie gesagt, also gerade der zweite Teil ist sehr auf die Fans eingegangen, sage ich mal, und halt da schon sehr mit der Nostalgie, Filter gespielt, einfach diese ganzen Sachen, die man kannte aus der Kindheit, nochmal zurückgebracht und das dann in cool, real zu sehen, weil die Monster waren wirklich sehr gut animiert und meiner Meinung nach gut eingesetzt. Scooby-Doo hat es sogar so weit geschafft, dass es, und ich glaube, das freut alle drei von uns, wenn ihr es nicht eh kennt, es gibt eine Scooby-Natural-Folge in
Ja, die
Staffel
ist so geil.
13,
Die ist
die
so
Episode
geil.
16, werden Sam, Dean und Castiel als Zeichentrickfiguren in ein Scooby-Doo-Abenteuer geworfen. Und Dean ist ja ein riesengroßer Scooby-Doo-Fan. Das ist ja in der Serie immer so ein Running Gag, den man durchgeht. Und eigentlich ein grandioses Erlebnis für ihn, das dann halt aufgrund von Supernatural-Erlebnissen nicht so cool ist, aber eine der geilsten Supernatural-Folgen, die es gibt. Sie hatten ja immer wieder so, ich sag jetzt mal, Aufwasser-Folgen, wo halt einfach so pro Staffel, die wirklich aufgefallen sind. Ich glaube, in der Staffel 13 war das einfach die Episode 16 mit Scooby Natural, die einfach genial ist und für Scooby-Doo-Fans, genauso wie für Supernatural-Fans, einfach ein Träumchen war.
Absolut.
Habe ich gerade Träumchen gesagt? Egal.
Sag mal Schwiegermutter einmal.
Ja, kein... ja. Ich brauche echt noch mehr zu trinken. Egal. Ja, dann gab's 2010 bis 2013 die Serie Scooby-Doo Mystery Incorporated. Und ich muss sagen, es ist eine der besten Umsetzungen seit der klassischen Serie. Grandios umgesetzt. Also wirklich, es ist das erste Mal, es gibt eine fortlaufende Story. Jede Folge erzählt die Story weiter. Es ist eine riesengroße Geschichte, die zurückgeht auf die Eltern von Fred und Daphne und dass da vorher schon eine Gang gab und also grandios. Ich will da einfach nicht so viel verraten, wenn es die Zeit habt. Ich glaube, die ist momentan sogar auf Netflix zu sehen. Einfach einmal reinschauen, weil wirklich gut gemacht und super in die Neuzeit, sag ich jetzt mal, reingebracht. Es wird auch bei vielen Fans als eine der besten Versionen angesehen, die es bis jetzt eigentlich gegeben hat.
Michi, ich glaube, wir werden in Zukunft deine Serien, die du rausnimmst, als eigene Episode machen.
Wieso?
So viel Material, wie du uns immer bringst. Nein, ich finde es großartig.
mich hinsetzen und sagen, hey, die Serie ist toll, kann jeder. Also wenn, dann müssen wir schon ein bisschen Pep reinbringen.
Nein.
Und ich habe es aber bald geschafft. Ihr dürft bald, keine Sorge. Ich bin bald durch, weil es ging dann eher ein bisschen bergab mit der Serie. Also bergab ist jetzt übertrieben. Es gab 2020 den ersten CGI-Film, eben Scoop. Ja, war jetzt so eine gemischte Aufnahme bei den Fans. Da war der Versuch, dieses Hanna-Barbera-Universum auch ein bisschen zusammenzubringen, weil mit, ich glaube, sogar einer Post-Credit-Scene, wo man dann Figuren aus dem Universum gesehen hätte, die dann irgendwie eine Rolle gespielt hätten zukünftig. Hat jetzt nicht ganz so funktioniert. Also seit 2020 ist es ziemlich ruhig. Die Fortsetzung ist, glaube ich, zweimal auf Eis gelegt worden. Und ja, schauen wir mal, was da weiter gibt. Aber wie gesagt, es gibt diese jährlichen Scooby-Doo-Filme, die immer wieder erscheinen. Ich glaube, das letzte war sogar, da haben sie es geschafft, Scooby-Doo dann irgendwie zu König Artus zu bringen. Also so wie zum Thema abgedrehte Ideen. Dann gibt es 2023 noch von HBO Max den Serienversuch Velma.
Darüber sprechen wir nicht.
Ist einer, ja, also nennen wir es einfach, ich glaube, der kontroverste Ableger. Es gibt nicht mal einen Scooby-Doo in der Serie. Was sie mit Velma gemacht haben, über das sprechen wir jetzt auch nicht.
Nämlich gerade Velma. Mhm. Ich oute mich hier jetzt als Hardcore-Velma-Fan. Riesen-Crush, immer auf Velma gehabt. Also Velma-Cosplay ist etwas, was mich so schnell instant horny kriegt. Ich meine das ernst, also liebe Velma-Cosplayerinnen da draußen, ihr habt euch den schönsten, besten, charismatischsten Charakter aller Zeiten zum Cosplayen ausgesucht. Und Velma ist eine Queen, die ihresgleichen sucht. Und diesen Charakter so zu verschandeln und so eine miese Serie zu verpassen mit so viel Lücken und Scheiße und dumm und... Na, über die Velma-Serie sprechen wir nicht.
Gut, dann lassen wir es auch sein.
Gut.
Enden wir auf einer tollen Scooby-Note und jetzt erfahren wir, wie alt die Serie tatsächlich ist und noch einmal uns ins Gedächtnis ruft, wie alt wir sind und wo wir diese Scooby-Ecke machen.
Nein.
Doch, es muss sein. Das nennt man Bewältigung von Trauma.
Nein.
Seit 55 Jahren.
Nein.
Ja. Pusht Scooby-Doo über sämtliche Schirme, weil von Fernsehschirmen über Laptop-Schirme über, whatever. Also, immer und überall ist Scooby-Doo und seine Gang und es ist so, die Menschen sind dabei, aber Scooby-Doo ist unser Hero. Also ist einfach so. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich mit ihm verbracht habe. Es ist eine Serie, die ich immer noch gerne als Erwachsener schaue. Gerade auch eben die erwähnte Scooby-Doo Mystery Incorporated. Die ist echt genial. Also zum Nebenbeischauen auch recht cool, weil ich weiß halt auch schon, was passiert. Und es ist echt eine der Serien, die zum Beispiel so drehen. Hey, die ist ja echt gut. Wie geht's denn jetzt weiter? Weiß die Mann dann. Und ja, also wie auch schon bei den Muppets gesagt, ich möchte diese Serie nicht missen und die mich halt auch sehr sehr geprägt hat im Erwachsenwerden.
Man kann bei Playmobil sich den Van kaufen.
Ja, ich warte auf die nächste Lego Edition, die habe ich leider verpasst. Das ist auch so. Naja, egal. Ihre Probleme möchten wir haben.
Und dieser Van heißt The Mystery Machine.
Ich weiß. Danke.
Ja, du sagst ja nicht zum Batmobil das lange schwarze Auto, oder?
Jetzt sag kein Korinthenkacker hier.
Ich war halt schon schlau wie Schlumpf, ich bleib dabei.
Da hat er einmal
ja, dann,
recht, ne?
Ja, dann mach gleich weiter, lieber schlau wie Schlumpf.
Ja, schlau wie Schlumpf macht weiter, weil meine Serie ist ursprünglich aus...
Kennt keiner.
Ist ursprünglich aus dem Jahr 1978 und 1994 startete sie auf RTL 2, deutschsprachige Premiere. 1994, das heißt vor 30 Jahren. Ja, wir spielen hier an dieser Stelle jetzt
wieder das... Jetzt könnten böse Geister meinen, da kann ich mir nicht rechnen.
Jetzt spielen wir an dieser Stelle wieder dieses großartige Intro ein, dass der Michi oder die Ari fachmännisch frauisch zusammenschneiden. Irgendwo auf einer Insel ist ein Schatz versteckt. Oh ja, es geht um die Schatzinsel. Und ich hab so ein Händchen dafür, mir so Animes aus den frühen 90er rauszusuchen, die scheiße brutal sind. Denn wir hatten ja beim letzten Mal Lady Oscar mit Tod und Verderben und der Französischen Revolution. Bei der Schatzinsel haben wir es ebenfalls mit Tod und Verderben und Malaria zu tun.
Serien aus den 80ern waren einmal scheiße brutal.
Mhm.
Ja, das ist ja das Schöne dran. Aber da steht die Schatzinsel Lady Oscar nichts nach. Wie gesagt, Tod, Verstümmelung, Mord, Leute werden abgestochen, Malaria-Erkrankungen, die Leute verrecken, sie erkranken an Sonnenstich. Es ist wirklich die Schatzinsel ist starker Tobak.
Na, Inselleben halt.
Ja, in dem Fall Piratenleben oder beziehungsweise ja. Seemannsleben. Aber ich greife vor. Die Schatzinsel. Es gibt sicher Leute da draußen, die im Gegensatz zu mir ihre Zeit nicht vom Fernseher, sondern in Büchern vergraben verbracht haben, die denken sich, Schatzinsel, das ist doch ein Roman von Robert Louis Stevenson. Korrekt. Und genau auf diesem Roman basiert auch die Anime. Die Anime ist wirklich eine animierte Verfilmung des Romans, die sich dann quasi die Freiheiten rausgenommen hat, Kleinigkeiten abzuändern und auch große Dinge abzuändern. Das, ohne zu spoilern, das große, einzig große Ding, das wirklich geändert wurde, ist der Ort, wo der Schatz gefunden wird. Das unterscheidet sich massiv zu der Buchvorlage. Ich sage nicht wo, wie, was, aber so bleibt es halt spannend. Die Serie selber hat 26 Episoden. Lasst sich also easy einmal gar wegschauen. Das ist nichts, was wo du monatelang beschäftigt bist. 26 Folgen, in denen wirklich ja immer was passiert. Es gibt keine Lückenfüller, keine random Episoden, die einfach die Zeit vertrödeln sollen, sondern es wird einfach die Geschichte, die Schatzinsel erzählt. Und unser Hauptprotagonist ist eigentlich der halbweise Jim Hawkins, ein kleiner Junge, der mit seiner Mama eine Gaststätte bewirtet. Und da landet dann irgendwann aus dem Nichts ein seltsamer Fremder, der sich jeden Abend besauft bis zum Gehtnimmer und Ärger macht und Schlägereien und der in seinen Fieberträumen ständig Angst hat vor dem einbeinigen Mann, der ihn holen wird. Und zwar, also es ist wirklich eine ganz mysteriöse Gestalt, die da auftaucht. Und eines Tages in seiner Paranoia und seinem Suff stirbt er an einem vermutlich Herzinfarkt, Hirnschlag, was auch irgendeine Form von Aneurysma wird ihn umgebracht haben. Er fällt um, ist tot. Und dann ist das das erste Mal, wo sie quasi, ich weiß nicht, warum sie ihn ausziehen, aber sie ziehen ihm halt seine Klamotten aus und dann entdecken sie, dass der übersät ist mit so Piraten-Tattoos.
Das heißt, er muss Pirat gewesen sein. Und in seiner Habe, in einer Kiste drinnen, in einer Truhe, finden sie halt seinen alten Piratenmantel und so weiter und so fort, aber auch eine Schatzkarte. Der junge Jim, der sehr gesetzestreu ist, bringt diese Schatzkarte ins hiesige Rathaus, Volkshaus, keine Ahnung, wie man das sagen soll, aber zu den dort ansässigen, wohlhabenden Volksvertretern. Das ist einmal ein Arzt, der Dr. Livesey oder irgendwie sowas. Ja, doch, Dr. Livesey. So wie man den, müsste, wenn wir den ansprechen. Und der wohlhabendste Mann im Ort, Mr. Trelawney. Allerdings, Mr. Trelawney hat, außer wohlhabend zu sein und ein Schiff zu spenden, nicht wirklich einen Sinn für diese Geschichte. Er ist das Geld. Fertig. Der ist in der Anime auch nicht sonderlich positiv aufgefallen, der ist halt einfach da. Er ist dabei und ab und zu ein bisschen Comic Relief, aber nicht wirklich relevant. Relevant ist wirklich Jim Hawkins. Und wir verfolgen den kleinen Jim und seine Schoßkatze. Der hat so einen kleinen Baby-Schoß-Jaguar. Oder irgendwie zumindest schaut es aus wie ein Jaguar. Und wir glauben, dass Jim unser Hauptfigur ist, bis die Reise losgeht, diesen Schatz zu finden und Jim an Bord des Schiffs die rechte Hand des Kapitäns kennenlernt, nämlich den Schiffskoch Long John Silver. Ein einbeiniger Schiffskoch. Und nachdem ja Jim von den Fieberträumen dieses toten Mannes wusste, dass dieser Angst vor einem einbeinigen Mann hat, hat der zunächst einmal so ein bisschen Abstand oder beziehungsweise ist er dem sehr skeptisch gegenüber dem John Silver. Aber John Silver ist, und das stellt sich ja sehr schnell heraus, eigentlich die Figur, die die Show stiehlt. John Silver ist charismatisch, er ist herzlich, er nimmt den kleinen Jim und seine unter seine Fittiche und er bringt ihm Sachen bei und zwischen die beiden entsteht so eine richtig schöne Vater-Sohn-Dynamik. Der Vater von Jim ist ja verstorben. Und man spürt ganz schnell, okay, in dieser Geschichte ist diese Dynamik zwischen Jim und John Silver essentiell. Und es ist ja immer so ein Auf und Ab, denn irgendwann in der Nacht kommt es zu einer Meuterei, einer geplanten, und Jim kriegt das natürlich mit, dass von der ehemaligen Piratencrew des Verstorbenen ganz viele Mitglieder sich auf diesem Schiff eingefunden haben und die alle werden gerade zur Meuterei inspiriert, so aufgerufen vom Einbeinigen von John Silver. Dann kommt so diese erste emotionale Twist, quasi soll er nicht, ist das doch sein Best Buddy, die zwei, da haben so ein Bromance am Laufen und irgendwie seine Ersatzvaterfigur. Es ist eine mega vielschichtige Geschichte, die dann darin gipfelt, dass auf der Schatzinsel sich die braven Bürger in einem Fort verbarrikadieren und die meuternden Piraten versuchen, dieses Fort einzunehmen. Und obwohl die Piraten mega in der Überzahl sind, das Fort ist halt super geil befestigt und super stark bewaffnet, dass diese wenigen Leute es schaffen, die Piraten konsequent abzuwehren. Gerade halt so, immer wieder. Hauptsächlich allerdings wegen einer weiteren Nebenfigur, die doch eher Hauptfigur ist. Das ist wie heißt der? Der Grey heißt der, glaube ich. Ja, Grey. Ist im Buch eigentlich nur 15 Matrose. In der Anime kriegt er allerdings den richtigen Fähigkeiten, boost eigentlich John Silver auch. Also die beiden sind echte Ultra-Fighter. Die haben Sachen drauf. Der John Silver kann mit seiner Krücke, seinem Gehstock, der kann den werfen und Leute ausnocken und der kämpft einbeinig besser als ganze drei Mann, die auf ihm losgingen. Und dieser Grey, der ist also so ein messerwerfender Assassin-Ninja-Dings. Also die beiden sind eigentlich dann irgendwo die wirklichen Haupt-Action-Figuren in dieser Serie, weil sie da scheiße Badass sind. Beide. Aber man fühlt so richtige Ambivalenz, wenn man sich die Serie anschaut zu John Silver. Man weiß nicht, soll ich den jetzt feiern oder soll ich ihn hassen, weil im Gegensatz zur Buchvorlage, John Silver in der Serie, also in der Anime, sehr häufig und sehr intensiv Partei für den Jim ergreift und für die Normalbürger, die halt einfach nur überleben wollen, während die Piratencrew halt alle einfach meucheln und umbringen wollen. Und der John Silver, man merkt halt schon, er hat den Jim auch lieb gewonnen, auch wenn er ein skrupelloser Mann ist und ein Pirat, er schützt Jim. Und im Buch ist es aber so, der würde ihn ohne zu zögern auch aufopfern und umbringen, wenn's er ihm näher an den Schatz bringt. Die Anime wieder, wie gesagt, es gibt Malaria-Fälle, wo dann die halbe der Crew erkrankt. Und es gibt Fälle, wo einer an Bord des Schiffs in der Sonne einschläft und davon krank wird. Das ist wirklich eine Serie mit ganz viel Härte, von dem her, was man einem Kind jetzt zumuten würde. Aber fuck, habe ich das gefeiert. Und wenn ich irgendwo durchgesappt habe und es ist dann irgendwann auf verschiedenen Kanälen gerannt, nicht nur auf RTL 2, und ich habe irgendwo beim Durchseppen gehört so, was wollen die Matrosen? Gold und so, oh geil, Schatzinsel, es geht weiter. Es war immer, immer geil. Also ich habe die Serie gefeiert, auf und ab. Und würde sie mir heute jederzeit wieder anschauen, weil es halt ein sehr erwachsenes Thema ist. Ich meine, der Roman ist ja jetzt nicht unbedingt ein Kinderbuch. Und das ist halt die animierte Umsetzung des Ganzen. Die Animationen sind für das Jahr 1994 eigentlich sehr up-to-date, auch heute noch. Es ist jetzt kein Zeichenstil, wo ich sagen würde, der wird uns in unsere heutigen Sehgewohnheiten jetzt Schwierigkeiten bereiten. Mit einer Ausnahme, wir kennen das, große Anime-Augen, großer Anime-Mund, sind wir gewohnt. Das war damals nur ein Tick größer. Also da hast du wirklich das Gefühl, die Augen sind nur größer, als wir es gewohnt sind und die Münder sind auch noch einen Tick größer, als wir es gewohnt sind. Aber sonst der Zeichenstil, das würdest du mit heutigen Sehgewohnheiten anschauen.
Ich meine, ich weiß nicht, wie sehr du One Piece mitverfolgst, oder, aber meinst du, dass das vielleicht irgendwie so eine Art Vorreiter war für One Piece?
Boah, das ist tricky. Ich habe beide Serien gefeiert. Also One Piece, wobei ich sagen muss, ich bin bei One Piece irgendwo bei Episode 300 oder so hängen geblieben. Also ich bin noch nicht weit. Ich müsste echt nur, keine Ahnung, 700 oder 800 Episoden aufholen, ja, um up-to-date zu sein. Aber,
weil es gibt schon slightly Parallelen.
Ja, von der Basisgeschichte schon. Nur, dass One Piece mich gecatcht hat mit Ruffys Humor.
Ja.
Ruffy ist einfach die Stimmungskanone Nummer 1.
Ja.
Gepaart dann mit Partner eben wie Zoro und Sanji. Und dieses Trio und die Interaktionen zwischen diesem Trio. Ich liebe Fans da draußen. Tony Chopper, Gold wert, Nico Robin und Lysop, Brooke,
ja.
Frankie, alle großartig.
Ja.
Aber für mich persönlich lebt und atmet die gesamte One Piece Anime durch die Interaktion zwischen Ruffy, Zoro und Sanji.
Ja,
diese drei, gib mir 50 Episoden, wo die drei einfach nur Blödsinn machen und sie in die Haare kriegen und ich schaue das, ich suchtel das durch. Und das hast du aber bei der Schatzinsel nicht. Es gibt zwar wirklich einen reinen Comic Relief Charakter, den gibt es, jemand, der nur für Blödsinn da ist, und der wird da so schnell egal. Weil der Ernst und die Spannung der Serie und die Tragik auch von den Todesfällen, du hast ja wirklich zu jedem Charakter auch ein Schicksal. Jede einzelne Figur, die du da kennenlernst, hat am Ende ein Schicksal zu tragen. Und das hast bei One Piece nicht in derselben Intensität. Sicher trifft jeden irgendwann mal etwas von Verletzungen und emotionale Schläge bis hin zu Verluste. Ich meine, wir alle wissen, dass was Ace mit uns angestellt hat. Das vergisst, glaube ich, so schnell keiner in der Anime-Geschichte. Selbe Dragon Ball, Piccolos Opfer, das ist so, wir alle wissen, es gibt diese Momente in Animes, aber in der Schatzinsel ist es nicht so, dass wir einen liebgewonnenen Charakter verlieren nach so vielen tollen Episoden und dann passiert es unerwartet, sondern der Tod und das Verderben sind ein stetiger Begleiter auf dieser Reise zum Schatz. Und das in 26 Episoden zusammenpackt. Wenn du in 1000 Episoden mal dort und da Schicksalsschläge und Todesfälle hast, definitiv Emotionshits sondergleichen. Wer rechnet denn mit dem scheiß Wal, dass der wiederkommt? Der Wal, der an der Grand Line. Und dass das mit Brook zusammenhängt. Ich meine, wer rechnet denn mit sowas? Da heulst du doch den Fernseher voll. Aber bei der Schatzinsel ist es einfach geballt auf 26 Episoden wirklich Finsternis, sage ich jetzt einmal. Und die einzige Leichtigkeit da drin ist diese Vater-Sohn-Dynamik wirklich zwischen Jim und Long John, solange es anhält. Und ab dann ist es das nackte Überleben. Ja, recht viel gibt es dann nicht zu sagen. Es gibt keine Ableger, es gibt keine Spin-offs, weil der Roman ist ja auch abgeschlossen in dem Sinne. Die Serie ist sowohl in Japan als auch in Deutschland mega beliebt gewesen. Sie ist auch übersetzt worden ins Französische, Spanische, Italienische und Arabische. Aber alles in allem, die Anime an sich würde ich euch raten, auch heute noch definitiv eine sehenswerte Anime, auch für Erwachsene. Die Ursprungs-DVD-Box ist momentan scheiße teuer gehandelt auf eBay und Co. Die hat echt einen Sammlerwert. Aber es gibt quasi Neuauflagen, die man sich holen kann, meines Wissens nach. Wie viel die allerdings kosten, keine Ahnung. Ob es das irgendwo zum Leihen gibt im Streaming-Service, kann ich jetzt gerade auch nicht sagen. Aber ich kann euch sagen, sie ist definitiv einen Blick wert. That's it.
Dankeschön. Das war sehr. Es ist irgendwo ganz tief in mir drin, ganz dunkel, wenn ich mir so die Bilder anschaue. Klingelt schon etwas, muss ich ehrlich zugeben, weil ich meine, ich war auch ein super RTL-Kind. Klarerweise kommt einem das unter, aber wirklich so gepackt wie dich hat mich das nicht. Deswegen habe ich das auch tief aus mir, aus meiner Erinnerungskiste ausgraben müssen, bis es irgendwann geklingelt hat, aber ja, wie du halt eben so geredet hast, was ich eh schon ge gesagt habe, würde man das, also würde mich das jetzt irgendwie an slightly an One Piece erinnern, nur dass One Piece halt eher auf Comedy ist und das halt wirklich auf ernsthafte Schiene war.
Ja. Wisst ihr, wer die Schatzinsel noch verfilmt hat? Die Muppets. Sorry, der muss jetzt sein. Feel free.
Ja, comedymäßig geht's bei mir quasi dann weiter.
Ha!
Zwei Mäuse, ein Gehirn und der Plan, jeden Abend die Weltherrschaft an sich zu reißen.
Und
The Brain Drain, The
alle,
Brain, The
alle haben sofort
Brain, The
enttäuscht.
Brain.
Im
Tierversuchslabor, da ist es geschehen.
Ja, das ist tatsächlich mehr als nur ein kultiger Cartoon aus den 90ern, denn hinter dieser Serie steckt halt echt einiges an Nerdwissen, Fun Facts und auch ein Hauch Emotion, kann man sogar sagen. Die beiden kamen ursprünglich aus der Animaniacs-Serie, wie uns der werte Michi schon gestern in unserem Chat erwähnt hat, wie wir besprochen haben, was wir machen.
Auf.
Ein Sketchformat von Warner Brothers, aber Pinky und Brain waren sehr beliebt und deswegen sind sie halt schnell wurden sie schnell zu einer eigenen Serie gemacht und haben eine bekommen. Und diese lief in den USA ab 1995, Jahre später, nachdem eure Serien gelaufen sind.
Da
Und
liefen unsere
frühere,
wieder.
bitte?
Da liefen unsere wieder.
Und später kam es dann auf ProSieben und in Österreich dann irgendwann im Free TV. Wann genau, sagt jede Quelle irgendwie was anderes. Also ja, es war auf jeden Fall auch bei uns zu sehen. Es wurde dann aber richtig spannend, denn die beiden sind nämlich nicht einfach nur random erfunden, wie viele glauben, denn Brain basiert ziemlich deutlich auf Orson Welles, der ein alter Hollywood-Regisseur war mit einer ikonischen Stimme. Und sogar der Sprecher von Brain, Maurice LaMarche, hat die Stimme nicht nur imitiert, sondern der lebt Orson Welles. Der hat sogar nämlich alte Outtakes von Welles nachgesprochen, einfach so aus Spaß, um halt dann eben auf diese Stimme zu kommen.
Sorry, Ari, ich muss kurz Schlaubi-Schlumpf spielen schon wieder. Orson Welles.
Pinky, der basiert auch auf einen Kollegen aus diesem Animationsstudio, nämlich Eddie Fitzgerald. Ein total durchgeknallter, aber liebenswerter Typ, der ständig eben auch in Real Life so Sachen wie Narf oder Eggert sagt, wie halt Pinky. Und ja, das Coole ist halt, dass die Serie nicht einfach nur Slapstick ist, sondern da steckt eigentlich jede Menge Meta-Humor drinnen, wenn man sich das so genauer anschaut quasi. Unter anderem, könnt ihr euch an Larry erinnern?
Sicher, der Pinky und der Brain. Und Larry!
Ja, genau. Denn Larry wurde eigentlich einfach nur reingeworfen, um diesem Klischee nachzualbern, dass man neuen Shows frisches Blut geben kann, indem man einfach einen dritten Charakter dazu gibt. Und Pinky und Brain sind halt da auch komplett ehrlich und sagen, was macht der eigentlich hier? Aber der hat halt auch wirklich nichts gemacht, außer immer wieder mal seinen Namen zu sagen.
Erinnert mich an Arbeitskollegen. Egal.
Aber es gibt auch wirklich emotionale Momente, wie die Weihnachtsfolge zum Beispiel. Da wollte Brian nämlich eigentlich wie immer die Welt übernehmen und hat am Ende Pinky ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Und das ist so rührend, dass sogar die Sprecher beim Einsprechen Pipi in den Augen hatten. Und ja, also man kann der Serie viel, viel nachsagen, aber es ist halt auch wirklich die Tatsache, es hat halt einfach so viele Fun-Fact-Geschichten, die du so gar nicht mitkriegst, wenn du nicht eben hinter die Fassaden schaust quasi, wie zum Beispiel ein Fun-Fact am Rande, Rob Paulsen, der auch der Sprecher von Pinky war, ist nämlich auch Raphael bei den Teenage Mutant Ninja Turtles. Und er hat dann auch seinen Pinky-Akzent ein bisschen an Monty Python angelegt. Na. Der eigentlich schon irgendwo Sinn macht, wegen Slapstick und so. Spin-off gab es bei dieser Serie, nämlich Pinky, Elmira und The Brain.
Elmira,
Entschuldigung. Pinky, Elmira und The Brain.
Ja, die alte Animaniacs, ne, die viele genau. Immer vergenusszwergelt hat.
Genau. ist sogar jetzt zuletzt 2023 auf Tele 5 gelaufen. Aber es hat alles ein bisschen noch abgedrehter gemacht mit Elmira. Und ja, wenn ihr die Serie halt früher geliebt habt, könnt ihr das auch weiter verfolgen, denn man kann die komplette Box auf DVD kaufen, wenn man noch einen DVD-Player hat. Und ja, dazu kann ich dann nur noch sagen, was machen wir morgen Abend?
Selber jeden Abend, das Remake schauen.
Uns dran erinnern, dass ist euch jemals aufgefallen, dass das, ich weiß nicht, wie oft das vorkommt. Also in meiner Erinnerung kam es oft vor, dass wenn der Brain gesagt hat, geht dir gerade dasselbe durch den Kopf wie mir, Pinky, und der Pinky dann mit irgendeinem random Shit daherkommen ist.
Ja, aber wie kommen wir die Pinguine dazu, die Gummistiefel anzuziehen?
Genau, aber dass das voll oft Pop-Culture-References sind von Pinky, der halt wirklich dann irgendwie diese ganzen Easter Eggs dann in seinem Insanity versteckt. Und das ist aber so geil. Bis auf das eine Mal, wo Pinky was Hochintelligentes sagt und damit auch im Brain komplett aus der Fassung bringt. Na, also das ist wirklich, wirklich eine Hammer-Serie gewesen. Und Pinky and the Brain hat gerade durch diese weirde Dynamik, dieses übertrieben intelligenten, Brain, seine ganzen Pläne sind ja wirklich gescheitert, weil er zu intelligent ist. Weil Brain, seine Pläne fußen darauf, dass die Menschheit so denkt und agiert, wie ein intelligentes Wesen agieren würde. Die Wahrheit ist aber, seine ganzen Pläne scheitern, weil die Menschheit einfach strohdumm ist. Das ist sad, but true.
Ja. Yeah.
Die Weltherrschaft erreichst du nicht mit Intelligenz, die erreichst mit rote Basecaps und mit einem orangen Gesicht.
Absolut. Absolut. Nein, aber es ist ja auch diese, ich finde es einfach so cool, dass diese Serie halt auch wirklich ziemlich nerdig ist, was man so, na, oh ja, man, sie spielt halt hauptsächlich in diesem Labor. Das bringt schon eine Nerdness hinein. Aber die Serie hat einfach wirklich, gerade als jetzt, als Erwachsene, sage ich jetzt mal, wenn ich das anschaue, dann fallen dir erst die ganzen versteckten Sachen auf. Die du als Kind halt natürlich, hihi, cool, lustig, die Mäuse, toll.
Ja, aber das war ja bei den Animaniacs genauso, also gerade diese ganze Reihe da, die Muppets-Effekt für die Erwachsenen, wirklich deeper Shit und lustiger Shit und die Kinder, ja, Mäuse oder irgendwelche komischen gezeichneten Dingens. Und jetzt, wenn du es wieder siehst, ja, absolut. Und wie Sinan richtig gesagt hat, diese ganzen dämlichen Sprüche, geht dir dasselbe durch den Kopf und Pinkys Antworten darauf. Ich glaube, ich habe irgendwo sogar noch eine Liste gespeichert, wo diese ganzen Kommentare in dem Sinn dabei sind. Das kommt halt erst später und wie deep die Serien eigentlich waren und wie geniale Witze da verpackt waren, hat man erst wirklich später gemerkt. Und das war das Schöne auch, dass es gab ja 2020 ein es war kein Remake, es war eine Neuauflage von den Animaniacs für 3 Staffeln lang, die echt gut war. Ich war echt überrascht. Und da waren Pinky und the Brain ja auch wieder dabei mit den Originalsprechern. Und das war halt ein ganz anderes Schauen als noch als Kind, ja, Jugendlicher, klar. Weil du von Anfang an gecheckt hast, das ist dämlich, aber so richtig on top. Also on point vor allem.
Mit dieser Weihnachtsepisode, von der ich erzählt habe, die hat sogar einen Emmy gewonnen. Weil die so gut war.
Die ist mir jetzt gerade nicht... Mein gut, ob die bei uns ausgestrahlt wurde in dem Sinn, das war wahrscheinlich dann eine Special-Folge und nicht, also mit auch längerer Laufzeit. Gut, die haben es dann wahrscheinlich in 2 Teile geteilt oder irgend sowas. Ich habe es gerade echt nicht im Kopf, aber es ist auch ein Zeitteil her.
Pinky and the Brain Christmas hat die geheißen.
Kennst du ja, oder ist echt schon mal untergekommen, es gibt eine, wie zu jeder Serie, glaube ich, gibt es natürlich im Internet Fan-Theorien noch und nöcher. Ich glaube, eine der bekanntesten, beliebtesten Fantheorien ist tatsächlich, dass bei der Titelmelodie der eine ist brillant, der andere geisteskrank, wir in unserer Denke die falsche Annahme schließen, weil halt der Brain so hochintelligent ist, glauben wir, dass er mit brillant gemeint ist. Dass aber in Wahrheit der Brain der geisteskrank ist, weil er wir fucking Weltherrschaft an sich reißen. Und eigentlich Pinky, der Brillante ist, weil seine Gedanken und deinem einfach mega geil sind.
Ja. Stimmt, die Theorie habe ich auch gelesen. Die ist mir auch untergekommen. Na, es war auf jeden Fall, da bist du nicht, an dieser Serie bist du nicht drumherum gekommen,
wenn du eine schöne Kindheit hattest.
Ja.
Sorry, aber das ist Pinky und the Brain gesehen zu haben als Kind, ist für mich ein Punkt, wo ich sage, dann hast du eine geile Kindheit gehabt, zumindest fernsehtechnisch. Es gab so viel Rotz und so viel dummes Zeug gegeben, was man sich im Fernsehen anschauen können. Ja, es hat auch phänomenale Serien gegeben, über die wir reihum da sprechen. Aber selbst in der Riege der phänomenalen Serien ist Pinky und the Brain nur mal eine Etage höher. Und ich kann nicht erklären, warum. Es ist einfach so. Und mir hat noch nie jemand gesagt, na, das ist eigentlich scheiße oder fad oder du hast Unrecht. Sondern egal, mit wem ich mich über Pink and the Brain, wenn ich sage, die Serie ist immer über allen drüber, sagt jeder, ja, das ist so. Die steht außer Konkurrenz.
Ich lehne mich sogar so weit aus dem Fenster, dass ich behaupte, dass Pinky in the Brain sicher den ein oder andere dazu gebracht hat, irgendein MINT-Fach zu studieren.
Ja, why not? Solche Einflüsse passieren.
Ja.
Die ein oder anderen Genetiker sind da draußen, versuchen 2 Mäuse zu kreieren. Aber um es glaube ich, auf den Punkt zu bringen, ich glaube, Pinky and the Brain ist eine der wenigen Zeichentrickserien, war nicht sogar die einzige Zeichentrickserie, die keine Hater hat.
Mhm.
Du findest genug Leute, die mit Dragon Ball nichts anfangen können. Du findest genug Leute, die mit One Piece nichts anfangen können. Du findest Leute, die mit den Muppets nichts anfangen können. Aber du findest niemanden, der sagt, Pinky und the Brain war eigentlich fad.
Mhm.
Existiert nicht.
Selbst die Animaniacs, wo sie herstammen, findest du alle, die sagen, oh, die waren mir zu anstrengend. Aber Pinky und The Brain hat keine Hater.
Stimmt, ja. Mir wird niemand einfallen, dem es nicht gefallen hat. Auf die eine oder andere Version.
Und ich schwöre dir, wenn du auf irgendeiner Ü30-Party, irgendwo in einer Disco, egal was da für Vibe ist, egal ob es jetzt Heavy-Metal-Rock-Bar ist oder Techno-Electro-Disco-R&B, wurscht, wenn du auf einer Ü30-Party plötzlich wirklich den Vibe wechselst und du spürst einfach nur der Pinky und der Brain, ja Pinky, der dran alle durch. Alle Michi. Singen mit.
Michi, hab ich habe Ideen.
Already did it. Also ja, was, stimmt, was, es funktioniert.
Zur Erklärung, der Michi ist mein Event-Guy, wenn es darum geht, dass ich irgendwelche wahnwitzigen Ideen habe, dann setze ich mich mit Michi zusammen und sage, wie machen wir das? Also, stay tuned da draußen.
Es gibt da sicher irgendwo irgendeinen Remix dazu oder sowas. Skrillex.
Remixe findest du schon jede Menge, aber glaub es mir, das willst du dir nicht antun.
Nein.
Nein, wir wollen das Original. Ja. Wir sind alte weiße Männer und eine junge, charismatische Frau, nicht ganz so weiß.
Naja, ich färbe meine Haare, also soll ich sagen.
Ja, aber im Vergleich zu Michi und mir bist du eher Caramel.
Vor allem hast du Haare im Vergleich zu Sinan und mir.
Ja, das ist auch korrekt. Das ist very true.
Ja, da kann ich nichts dagegen sagen.
Bin gestern tatsächlich auf ein kleines Date gesessen beim Bier und einem Soda mit einer Dame und sag so zu ihr, na, vor so einem Date, was machen die Leute? Sie ziehen was hin, sich was Schickes an, sie machen sich die Haare, falls vorhanden. Ich muss das dazu sagen.
Ja.
That's life. Gut, ihr zwei Hübschen. Ja, dann würde ich mal sagen, wie lange haben wir? Ja, eher gutes Stündchen. Passt eh? Schön Läuft. Knackig, drei super Serien, alle drei genial heute.
Yes. Kultig auf jeden Fall. Also
definitiv.
Oh, die Folge strotzt vor Kult.
Ja. Und es wird auch so weitergehen, glaube ich, in unserem.
Michi wird sich die Schatzinsel irgendwann einmal zu Gemüte führen.
Ja, wenn ich mit den Muppets durch bin. Ich habe endlich alle 5 Staffeln gefunden, der Muppet Show und der Muppets Tonight. Also da muss ich jetzt ein bisschen nachholen.
Ich habe gesehen, Amazon Prime hat jetzt Mila Superstar drinnen.
Okay.
Ja, an der werden wir, also an ihr
ja,
und ihren
Schmetterbällen
werden wir nicht vorbeikommen.
Ja, Mila Superstar kommt.
Schauen wir mal, ob sich dann vielleicht irgendwann und die anderen Daily Game Nasen auch in die Retro-Folge dazu gesellen.
Ja, das machen wir jetzt so lange, bis wir die ganzen guten Serien hatten und dann dürfen es dazu kommen.
Kriegen dann liebe Grüße an Adnan, du darfst dann zusammenkrotzen, was wir überlassen. Na, also. Ah, nein, wir machen das nicht besser, aber solche spontane
die
Uhrzeiten.
Könnte haben, obwohl die
oh yeah, cool. Ja, ja. Turtles. Nein, aber die lasse ich ihm gern und ich glaube, das wird ihm Adnan taugen. Ich glaube, dass der Turtles-Fan ist.
Ja, und Transformers vielleicht auch.
Wir sind alle Turtles, also ich bin auch.
Dann mache ich Brave Star.
Ich sag aber, du packst wirklich die Alten.
Ja, aber er hat trotzdem, es ist noch nicht älter als jetzt.
Ja.
Also jetzt wird es echt schwer für mich, dass ich noch was Älteres finde, das aber trotzdem jeder kennt.
Ja.
Challenge accepted.
Flintstones müssen genauso alt sein wie Scooby-Doo.
Ja, nein, älter. Flintstones ist.
Nein, die sind älter. Die waren vorher.
Ja.
Dann Bugs Bunny.
Die Looney Tunes, ja.
Die Looney Tunes.
Die Tiny Tunes, da ist immer wieder eine 90er.
Die Looney Tunes sind der Grund, wieso ich heute gerne klassische Musik und Opern höre. Ja. Danke, Bugs.
Es hat mich dann immer eine Zeit lang verwundert, warum das kein Frosch singt. Aber das ist eine andere Geschichte.
Der freundliche
Schatz. Da habe ich die Serie nie gesehen. Geist. Ich habe den Film gesehen in den 90ern und war begeistert.
Ich sag's euch, ich werde nur Sachen ausgraben, weil ich denke, Scheiße, wieso fällt denn dem das, der Scheiße?
Bis jetzt hattest du Serien, die ich nicht mehr kannte. Also,
oh, er kommt mit Dips voraus.
Dips auf Erde, Feuer, Wasser, Wind, Liebe, mit euren vereinten Kräften bin ich Captain Planet. Captain Planet, Held der Erde.
Ja, Captain Planet, ach Gott, holy shit.
So geil, oh yeah.
Die Reihe wird lang, Jungs.
Captain Planet, die haben damals schon gewusst, dass wir den Planeten ficken.
Das hat jeder gewusst.
Ja, aber die haben es Kindern beigebracht.
Wir sollten mal eine Episode zur Idiocracy machen.
Ich weigere mich bis jetzt, mir den Scheiß anzuschauen. Ich habe die Befürchtung, Gehirnzellen zu verlieren.
Ja, nein, du wirst, es ist mittlerweile nicht mehr ein Film, den man sich anschaut, sondern eine Dokumentation.
Das ist ja meine Doppelbefürchtung. Man verliert ja heutzutage schon Gehirnzellen, wenn man einfach nur gewisse Twitter-Accounts verfolgt.
Ich habe Twitter schon längst deinstalliert vom Handy.
Das Problem ist, auf Twitter sind die ganzen Scheiß-Leaks für Spiele und Gaming-News. Da
Ja,
Tom
aber die
Hiddleston und
wechseln ja,
Co.
die sind ja eh auf Blue Sky jetzt gewechselt, viele.
Was zur Hölle ist Blue Sky? Ich bin ein alter Mann.
Blue
Ein alter weißer
Sky,
Mann.
ja.
Alter weißer Mann, ne?
Blue Sky ist das gute Pendant zu X.
Zu Nazi-Ex?
Ja. Wo
Wundert mich, dass
viele
das Logo
gewechselt
nur nicht ein
haben.
Hakenkreuz ist.
Noch nicht.
Jetzt
Gut,
wollen wir mal nicht politisch werden, nun, meine
ja.
Lieben.
Na, es
Wir
wird wrap it up.
verabschieden uns in den Tag. Es ist jetzt gleich 11 Uhr. Ihr zwei Hübschen oder ihr Leute da draußen, es verabschieden sich von euch einmal die zwei Hübschen. Wir beginnen mit dem Mann, der aus jeder Serie einen Podcast machen kann. Er ist so voller Details, er ist so voller Liebe und Hingabe für seine Serien. Es ist unser lieber Michi.
Einen wunderschönen restlichen.
Dann die charismatische junge Dame, die sich so gut vorbereiten kann, dass du aus ihren PDFs theoretisch Doktorarbeiten verfassen könntest. Es ist unsere liebe Ari.
Grüße und Baba.
Und ich bin der Typ, der einfach nur euch sagen will, wie geil seine Kindheit war. Ich bin der Sinan. Macht's gut.
Enki, geht dir dasselbe durch den Kopf wie mir?
Ich glaub schon, Brain, aber selbst wenn Sam es nochmal spielt, kriegen wir nie Ingrid Bergmann.